Der Auftrag an Johannes. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach: Was siehst du? Das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich angetan, mit einem langen Gewand und gegürtet mit um die Brust, mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Ich möchte heute noch einmal, was ich schon das letzte Mal getan habe, Ihnen grundsätzlich sagen, was eigentlich die Offenbarung beschreiben will. Offenkundig, was in der Mitte steht, es wird erzählt, wie Johannes die Schönheit, Macht und Herrlichkeit Jesu Christi sieht im Himmel. Und jetzt sehen Sie schon, wie so viele, die von der Offenbarung etwas erzählen, am wichtigsten vorübergehen. Die Daten und Termine stehen ja nur am Rande. Da wird einer Gemeinde, die in der Verfolgung lebt und die gejagt und gehetzt wird und Angst hat um ihr Leben, die nicht weiß, wie der morgige Tag aussieht. Sie müssen sich mal vorstellen, wie das ist, wenn sie ihre Kinder nicht mehr schützen können. Wo sie nicht wissen, wann wird ihr Haus weggenommen, wann werden sie verjagt oder werden sie gar den Löwen vorgeführt. Und der erzählt, Johannes sagt: Ich sah Jesus, und er ist der Herr, der die ganze Weltgeschichte in seiner Hand hat. Wenn Sie es nie vergessen, dann hätte diese Bibelstunde einen Sinn gehabt. Die Offenbarung ist eine Trostschrift für angefochtene Leute. Und nicht etwas für Besserwisser und spitzfindige Leute und für neugierige Leute, sondern es ist ein Trostbuch für Angefochtene in der Verfolgung. Für Leute, die im Arbeitslager leben und die ausgequetscht werden, die am Rand des Todes stehen. Und denen der Johannes erzählt: Freut euch, Jesus ist Sieger. Und niemand kann den Sieg ihm wegnehmen. Und das kommt dauernd und dauernd und dauernd wieder. Und ich habe gesagt, ich werde sie ermüden. Ich werde sie immer wieder darauf hinweisen, dass die Offenbarung von Jesus erzählt. Manchmal auch von Jesus in Bildern vom Lamm. Das ist gemeint, der Opfertod Jesu am Kreuz. Der Gekreuzigte steht da in der Herrlichkeit. Alles andere tritt dem gegenüber zurück. Und Sie müssen das eben dann doch im Zusammenhang lesen. Ich freue mich, dass Sie heute Abend da sind und das noch einmal mitbekommen, denn das war letztes Mal auch so auffallend, wie ich Ihnen das gesagt habe, wie es ist, wie man selig ist, wenn man diese Worte behält, und wie, ach, ich kann es nicht wiederholen, der Herr über die Könige auf Erden. Da wird doch gesagt, was sind die Kaiser in Rom? Jesus ist größer. Das ist so in dieser Offenbarung so groß ausgesagt, da verstehen Sie, da hat Gott wirklich dem Johannes das zuerst zeigen müssen. Das kann ein Mensch gar nicht denken. Das ist so jenseits von jeder Erfahrung und von all dem, was man sonst in dieser Welt entdecken kann. Jetzt fangen wir aber an im Vers 9. Ich, Johannes. So fängt er an zu beschreiben. Er ist der, der diese Botschaft empfangen hat und der sie weitergibt. Mir gefällt das, wie der Johannes gar keine Umschreibung wählt. Er sagt, ich, Johannes, ohne Titel, ohne feierliche Anrede oder irgendetwas, das braucht er gar nicht. Wir sollten ganz unkompliziert sein mit unserer Person, unserem Namen, und er gibt sich selber nur den Namen euer Bruder. Sie wissen, dass ich diesen Namen schätze und für wert halte, dass wir uns auch so anreden als Brüder und Schwestern im Glauben. Das sind keine alten Formeln, sondern ganz gefühlte Dinge, dass wir in Jesus blutsverwandt sind und dass es eine Liebesbeziehung gibt und eine Verbundenheit, die durch Jesus gestiftet wird und die alle einschließt, die dieses Glauben sind. Natürlich haben wir auch eine Liebe zu den anderen Menschen, aber es ist eine ganz besondere Sache, wenn man mit Menschen zusammenkommt, die mit einem beten können, die einen eine Stärkung des Glaubens geben. Mitgenosse an der Bedrängnis. Ich werde nicht müde, immer wieder bei der Bedrängnis zu betonen, dass das immer wieder die große Not ist, der Druck, der auf einem liegt, das liegt da drin. Trübsal steht ja bei Ihnen. Aber Trübsal meint eigentlich mehr dieses persönliche Empfinden. Also auch dieser Druck, dieses, da liegt ein schwerer Stein auf einem. Das ist Bedrängnis, das ist Drangsal, Trübsal. Und der Johannes sagt, ich bin doch euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal, ich steck doch mit euch im Dreck drin. Ich kann doch mit euch mitfühlen. Der schönste Trost, den Sie geben können, wenn Sie anderen erzählen, wie das bei Ihnen selber ist. Wenn Sie sagen, ich war doch auch krank und ich weiß, wie es da ist, oder ich war auch schon verzweifelt, oder ich habe das auch schon durchlitten, die Dunkelheit der Depression. Es hilft ja einem anderen viel, wenn man sagt, ich kann mitfühlen mit dir. Und Johannes sagt, ich bin ein Mitgenosse an der Bedrängnis. Er war ja selber verbannt, er der Apostel, er der Jünger Jesu, kommt nachher noch einmal auf die Mittelmeerinsel Patmos, eine kleine, sehr steinige, felsige Insel, die offenbar trostlos war. Dort hat er irgendwo in einem Lager wahrscheinlich einen schweren Zwangsurlaub erlitten. Das war schon hart, wie die damals die Gefangenen behandelt haben. Und da wird es ihm geschenkt, dass er diese Schau haben darf. Und er sagt jetzt nicht bloß, ich bin ein Mitgenosse im Leiden, sondern auch am Reich. Ich habe Teil daran, dass hier in diesem ganzen schrecklichen Elend Jesus seine Gegenwart so unzweideutig demonstriert. Das ist ein Geheimnis, dass man die Gegenwart Jesu spürbar erfahren kann. Ich habe heute Abend dieses Lied mit Ihnen singen lassen vom Frühling, das Matthias Claudius so schön gedichtet hat, von den Kühen und vom Brot und vom Wachsen der Früchte, wo wir die Hand Gottes erfahren. Aber wir sind ja auch so froh, dass Gott nicht bloß ein Gott ist, der irgendwo in der ewigen Welt ist, sondern der auch hier in dieser Welt unsichtbar sein Reich baut. Und das kann man erleben und erfahren, auch etwa in einer schweren Verfolgungszeit, aber auch in einer Krankenzeit, dass ich am Reich Gottes teilhabe. Hier ist Christus da und er wirkt und ich darf seine spürbaren Gaben entdecken und mich daran freuen und mich einhüllen in seine Gegenwart. Und das ist auch der Grund, wenn wir wieder viel mehr davon ausgehen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Ich kann es nicht sehen, da möchte ich davor warnen. Ich kann nicht sagen, dass das Reich Gottes in dem Haus ist oder so. Und doch kann man es immer wieder erleben, wie das Reich Gottes da ist, wie man das auch spürbar entdecken kann bis hinein in den Leib, wie Gottes heilende Kräfte unser Leben berühren, wie er uns Durchhilfe schenkt, wie er wirkt, auch da, wo schwierige Menschen uns im Weg stehen und wir beten und Gott kann diese Menschen lenken und umändern. Und ich erfahre das so wie Johannes, der auch im Leiden, auch im schweren Weg, wo es so aussieht, wie wenn Gott gewichen wäre, sagt, hier ist Gottes Reich. Auch in meinem Zwangsarbeitslager habe ich Teil an diesen Gaben Jesu. Und er hat auch Teil an der Geduld in Jesus. Es ist immer wieder eine Frage, was sind denn die größten Gaben? Paulus hat ja auch so groß gesprochen von der Gabe der Geduld. Von der habe ich sehr wenig, aber ich darf ja darum beten. Es gehört zu den großen Gnadengaben Gottes, dass man Geduld hat. Es gehört zu den Früchten des Geistes. Wenn er da die ganze Flöte runtersagen, Friede, Freude, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Gabe des Geistes. Wenn wir von Gaben des Geistes reden, dann denkt jeder, was Zungenreden, Heilung, vergiss ganz das, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freunde, gehört alles dazu. Das ist schlimm, wenn ich bloß noch eines rausgreife, denn was er mir gibt, das ist seine Wahl. Jedenfalls sicher eine ganz wichtige Sache, die nötig ist, wenn wir nicht schuldig werden wollen, die Geduld. Geduld in Jesus. Das ist dem Johannes auch nicht leichter gefallen, diese schwere Zeit auszuhalten und er war geduldig in Jesus. Er hat gewusst, das ist jetzt von dir geschickt und das will ich akzeptieren. Er hat auch gebetet, Herr, lass mich wieder frei sein, ich will zurück zu den Gemeinden. Und dann musste er geduldig sein in Jesus und ausharren und warten. Und er trägt das alles um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Das spielt ja bei uns eine große Rolle, wenn wir derer gedenken, die verfolgt sind um Jesu willen. Also wir können ja verfolgt werden, weil wir uns vielleicht für irgendwelche Gruppen eingesetzt haben, politische Ziele, und dann werden wir verfolgt. Da unterscheiden wir immer wieder die, die allein darum verfolgt werden, weil sie von Jesus gepredigt haben. Also das ist ja immer wieder eindrücklich, wenn etwa in der Sowjetunion dann Prediger oder auch normale Christen verhaftet werden, zu 3 Jahren Straflager verurteilt sind, wie man eine ganze Reihe da in den Namenslisten sehen kann, weil sie etwa Kindern biblische Geschichten von Jesus erzählt haben. Es ist in der Sowjetunion so streng verboten, dass Kinder unter 18 Jahren keine religiöse Betreuung außerhalb des Elternhauses bekommen dürfen. Im Elternhaus kann man sich kontrollieren, aber die machen Sonntagsschule für die Kinder. Immer wieder für mehrere Jahre in Straflager. Das sind die, die um des Zeugnisses von Jesus willen gemartert werden. Und das versteht man immer gar nicht, dass es heute gibt, allein nur deshalb, weil das nicht ertragen wird. Was ärgert denn da so? Es ärgert sie, dass der dort in der Sonntagsschule den Kindern von der Erlösung durch Jesus. Also was braucht ein Sowjetmensch? Erlösung. Der schafft doch die neue Welt durch seine Körperkraft und durch seine Leistung und durch seinen Erfolg und durch sein Gesellschaftssystem. Nein, das ist ein Mensch, der vor Gott die Erlösung und die Versöhnung braucht. Und das ist immer wieder das Wort gewesen, das schon damals im Römerreich die Feindschaft hervorrief. Ich möchte Sie einmal darauf aufmerksam machen, dass mit ihren Gesprächen, die sie mit Ungläubigen führen, ja immer wieder das Gleiche erleben. Da können sie noch interessante Gespräche führen über religiöse Themen. Selbst über das Gebet können sie vielleicht noch gute Themen finden und interessante Diskussionen erhalten. Aber die Feindschaft setzt an, wenn sie sagen, sie brauchen Jesus, der für sie gestorben ist. Da fängt ja erst der Glaube an. Und bringen Sie es doch auf den Punkt. Und Sie werden erleben, wie da auf einmal Feindschaft losbricht. Aber gehen Sie ruhig weiter. Denn das ist ja auch bei unserer Verkündigung wichtig, dass wir immer wieder auf den Punkt finden, der doch erst unser Leben befreit. Wir können doch anders nie raus aus diesen Fängen des Teufels, als durch den Sieg Jesu. Und als durch das wir unterm Kreuz unsere Schuld bekennen und Vergebung empfangen. Also dieses Zeugnis von Jesus weckt viel Feindschaft. In dieser großen Einsamkeit, in der Stille auch von Patmos, hat Johannes diese große Schau bekommen. Jetzt müssen wir es doch nochmal erklären. In der Bibel steht ja viel drin von Menschen, die nicht Gottes Wunder erlebt haben, sondern die auch erlebt haben, wie Gott scheinbar schweigt. So war es bei Johannes. Er hat diese Gefangenschaft und das schwere Leiden nicht weggenommen, aber er hat mitten im Leiden die Schau gegeben auf die Herrlichkeit Jesu. Und das ist das, was uns verheißen ist. Wir dürfen auch Wunder erleben, aber das ist so. Mitten im Leiden bleibe ich nicht stehen, sondern bitten wir, Herr, dann lass mich doch wenigstens deine Herrlichkeit sehen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn, dass uns der Geist Gottes ja diesen Blick schenken kann. Jetzt ist die Frage, ja gut, das sind doch Visionen, ja das kann uns Gottes Geist zeigen, nur wir wollen ja nicht sehen, was uns das Wort Gottes nicht zeigt. Und was uns dann immer wieder wichtig ist, Herr, zeige uns das, was in deinem Wort steht, sodass wir das verstehen können. Wie wunderbar ist das, wenn man plötzlich mit seinem Glauben durch den Geist verstehen kann, Jesus starb für mich, er hat mich erlöst. Und wenn man verstehen kann, er hat meinen Tod überwunden, ich darf voll Zuversicht selbst auf meinen Sarg blicken. Wenn der Geist Gottes das zeigt. Ich wurde vom Geist ergriffen. Das ist vom Heiligen Geist immer so, dass er uns einen Blick geben muss. Ich habe mich gefreut, dass ein paar sagten, am Sonntag sei auch manches angekommen bei der Botschaft. Das kann man ja nicht machen. Das muss der Geist Gottes machen. Dass irgendwo bei Menschen ein Groschen fällt. Einfache Beispiele. Aber wenn der Geist ergreift, dann verstehen Menschen plötzlich etwas. Sie erkennen etwas. Darum wollen wir bitten. Der Heilige Geist ist nicht in unserer Verfügung. Und ich wehre mich auch gegen alle Gruppen, die ihn vormachen, als ob die das drin hätten. So da irgendwo in den Händen, dass es Manipulatoren werden, die den Geist bestimmen können. Der Geist wird von dem Herrn selber gegeben. Darum kann man nur bitten. Und das ist allein seine Souveränität und Verfügungsgewalt. Es ist ja immer wieder auch schwer, wenn Gott von seiner Gemeinde den Geist wegnimmt. Dann nützt auch nichts, wenn man die Pfarrer Geistliche nennt. Wenn der Geist weg ist, nützt nichts mehr. Herr, gib uns wieder deinen Geist. Der wirkt durch das Wort in unseren Kirchen, in unseren Versammlungen, in unseren Bibelstunden. Lass uns nicht geistlose Leute werden, sondern deinen Heiligen Geist haben. Schön ist das auch, dass er am Tag des Herrn ergriffen wurde vom Geist. Des Herrn, vom Geist. Der Tag des Herrn wurde ja in der frühen Christenheit schon gefeiert. Die haben also nicht den Sabbat gefeiert, sondern den Sonntag. Ganz bewusst, um sich von der Gesetzesordnung des Judentums abzugrenzen. Die ersten Christen haben bewusst die Sabbatordnung durchbrochen, weil das im Judentum so ganz verzwungen war, haben sie das in der Treue zu Jesus und dem, was Jesus zum Sabbat gemacht hat, geändert. Das, was wir zu den Adventisten sagen wollen, dass wir darum das bewusst auch in der Tradition dieser ersten Christentum auch hier in der Bibel schon sehen. An dem Tag des Herrn kamen sie auch zu den Versammlungen zusammen. Und für den Johannes war es schwer. Am Tag des Herrn, er war dort in Patmos, allein in der Verfolgung. Und irgendwo sammeln sich die Gemeinden und er war nicht bei ihnen. Sein Sehnen geht zu ihnen. Und in diesem Augenblick gibt der Geist den Blick in die Herrlichkeit. Wenn wir manchmal im Gottesdienst für die beten, die jetzt nicht unter uns sein können, weil sie krank sind, dann ist das so schön, wenn das auch wirklich vom Herrn geschenkt wird, dass er ihnen einen Segen gibt am Sonntag. Ist ja manchmal schwer für so treue Gemeindeglieder, die nicht da sein können. Am Tag des Herrn wurde ich ergriffen. Mir gefällt dieser kleine Nebensatz. Und Sie merken, beim Bibellesen ist es immer wieder gut, man bleibt hängen. In der Erklärungsbibel, die ja, hat ja Fritz Grünzweig das geschrieben, Lutherbibel erklärt. Sie kennen diese gute Sache. Gibt es an der kleinen, in der großen Ausgabe. Ausgezeichnete Erklärungen von Fritz Grünzweig, da steht das immer auch wahrscheinlich drin. Hat sie eine gerade da? Ich glaube, das ist von dem Tag des Herrn auch hier erwähnt. Hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Manchmal kommt das Gotteswort zu uns, wie er sie meint, dass er ihn jetzt die Töne, sondern dieses Durchdringende. Das ist sehr merkwürdig. Man kann da sitzen und ein Wort hören und man, ja, das Gehen kann man schon überhaupt nicht mehr unterdrücken, aber man schläft richtig ein und den ganzen Abend denkt man was anders in der Bibelstunde oder bei der Predigt. Jetzt guckt man immer nur nach, wie die Mücken am Fenster rumhupsen oder was die Kerzen auf dem Altar machen. Es gibt ja also schöne Beobachtungen, die man da während der Predigt anstellen kann. Und es gibt aber auch das, dass uns plötzlich eine Stimme wie eine Posaune trifft. Nicht, weil der da vorne so laut kragölt, sondern einfach, weil das in die Tiefe geht, ins Gewissen. Das ist ein Wort, das uns aufwühlt, wo uns etwa Schuld unter die Augen gestellt wird, wo wir plötzlich etwas erkennen, was wir tun müssen. Eine Stimme wie eine Posaune, das durchdringt bis ins Innerste. Da trifft uns ein Wort Jesu. Wenn Sie das hören, dann denken Sie an Johannes. Wenn bei Ihnen so eine Wirkung des Wortes ist, dann wissen Sie, da hat der Herr mir etwas Besonderes da gesagt. Jetzt müssen Sie aufpassen, dass Sie dieses Wort nicht, manche sagen, der Herr hat mir etwas gesagt und jetzt nehme ich das als eine Berufung. Da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Unterhalten Sie sich ruhig mit ein paar Christen, die Ihnen Hilfe geben können. Aber hören Sie einfach einmal das Wort, das Gott Ihnen besonders dringlich und wichtig macht. Dass Sie das als einen Zuspruch Gottes hören. Es kann einen ja treffen, dass man plötzlich irgendwo an einem Aushang ein Bibelwort findet und das spricht einen an, im Wartezimmer, irgendwo beim Zahnarzt oder so. Ist doch schön, irgendwo trifft einen ein Wort, wie eine Posaune. Es dringt durch, laut und plötzlich spielt, das ist ein Wort. Losungswort, und dann lassen Sie das nicht wieder verklingen, sondern lassen Sie dieses Wort besonders wirken, denn das sind Gaben, die Jesus schenkt. Und das, was Johannes hier sieht, das soll er schreiben in ein Buch und senden an die sieben Gemeinden. Wir sagten letztes Mal, die sieben Gemeinden stehen für die Gesamtzahl der christlichen Gemeinden. Sie sind nur herausgegriffen als Typen für die damaligen Gemeinden. Es gab viel mehr, auch in Kleinasien. Und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, erzählt er. Beim Johannes seiner Offenbarung dürfen Sie an jedem Satz stehen bleiben. Es ist alles bei ihm mit Bedeutung geschrieben, auch in seinem Evangelium. Er liebt das immer schon in seine kleinen Nebensächlichkeiten einen tiefen Sinn hineinzulegen. Dieses Umwenden ist ein Abwenden von dem Jammer, in dem er lebt. Dieses, ich wendete mich um und dann sah ich den Herrn. Vorher hat er hinuntergestarrt in sein Elend, ich wandte mich um, darum erzählt das. Es war so schön, für ihn war das gleich ein Glaubensschritt, ich ließ das andere hinter mir, wollte mich nur umsehen, wer ist da? Jetzt legen Sie gar nicht so viel Wert auf das Außergewöhnliche, dass Gott ja mit dem Johannes nicht so reden konnte, wie Gott mit uns durch das Buch redet. Er musste ja unmittelbar reden. Wir haben es viel leichter. Wir können es in der Bibel verfolgen. Er wusste ja gar nicht, was diese Stimme ist. Ich halte das für viel komplizierter. Dass er sagt, das könnte ja eine Täuschung sein oder irgendeiner, der mich nackt. Er war noch gar nicht klar, was ist das, diese Posaunenstimme. Und dann sah er die sieben goldenen Leuchter. Jetzt sind diese Bilder der Offenbarung hier immer wieder beschrieben. Albrecht Dürer, der hat die schönen Leuchterbilder gemalt. Von der Offenbarung hat er manche schönen Bilder geschenkt. Diese Begriffe sind nun alle tief gefüllt in einer symbolischen Weise. Und da brauchen Sie eben eine Erklärungsbibel oder sonst eine Erläuterung dazu. Deshalb empfehle ich Ihnen das auch mit dieser Erklärungsbibel oder dieser Thomson-Studienbibel. Ich möchte Ihnen dazu Mut machen, dass Sie sowas sich einmal hertun. Dann haben Sie das, dürfen Sie in Ruhe einmal auch ansehen im Büchertisch. Aber da haben Sie einen großen Gewinn für Ihre eigene Bibellese. Denn die Erklärungen können Sie ja nicht wissen. Die muss man eben sich holen. Der Leuchter. Was sind die sieben goldenen Leuchter? In der Offenbarung sind die immer ein Bild für die sieben Gemeinden. Warum? Weil das in der Bibel ein alter Gebrauch ist, dass die Gemeinden in der Nacht der Welt stehen und Licht geben soll. Denken Sie an das Licht, das hineinleuchtet in die dunkle Nacht. Salz und Licht sollen wir sein. Dieses Bild vom Licht in der dunklen Nacht wird hier noch einmal aufgegriffen. Und damit wird verdeutlicht, was wir als Christengemeinde Ludwig Hofacker sein sollten. Wir sollten Licht hineingeben in dieses dunkle Stuttgart. Und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein, also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein. Das wollen wir tun, dass wir die Herrlichkeit Jesu hineinleuchten lassen in die Welt. Da wollen wir erzählen und etwas davon auch weiter berichten, wie ein Licht hineinleuchtet in die dunkle Welt. Wird behauptet, die Welt hat in sich kein Licht. So sehr sie auch ihr Licht leuchten lässt, da ist nichts. Weil sie ja gar nicht die Geheimnisse verstehen kann. Wir sollen leuchten, wie dieser Leuchter hineinleuchtet in die dunkle Welt. Ich sah 7 goldene Leuchter. Das ist schön, dieses Bild. Und auch wichtig, dass diese Leuchter ihr Licht hernehmen von dem, der in der Mitte dieser Leuchter ist. Das ist jetzt schön gesagt. Die Gemeinde hat ihre Leuchtkraft davon, dass Jesus der Herr in ihrer Mitte ist. Es gibt ja so viele Versuche, ein Gemeindeleben leuchten zu machen. Da wird also gesagt, wir müssen doch vor der Welt auch etwas darstellen. Und wie machen wir das? Wir müssen unsere Imagepflege machen. Ach, wissen Sie, die Gemeinde kann alles Mögliche probieren. Und wenn sie in der Zeitung mit allen tollen Darstellungen sich selbst vorstellen, was die Christen alles für tolle Leute sind, das macht auf die Welt keinen Eindruck. Sondern die Gemeinde kann nur durch Jesus Christus Licht hineingeben. Und ich bin immer wieder ganz tief beeindruckt, wenn ich das erlebe, wie plötzlich in dem verzweifelten Denken von Menschen heute Jesus leuchtet. Das ist ja für uns immer noch das Größte, was wir an den Gräbern tun dürfen. Die Welt hat doch keine Hoffnung. Aber vor der Sinnlosigkeit der Welt, das, was wir der Welt mitteilen können, ist Jesus Christus. In der Gemeinde kann ja viel Gutes gehen und das ist alles schön, was da gemacht wird und das in Gruppen und Kreise, aber letztlich die Leuchtkraft kommt nur von Christus her. Und je mehr wir Christus der Welt zeigen und Raum geben für ihn, umso mehr können Menschen finden in unseren Gottesdiensten. Neulich hat ein Mann, der in der Industrie hier ist und ich hatte ihn noch gar nicht gekannt, hat mir angerufen und gesagt, ich komme so gern in Ihren Gottesdienst, da gefällt mir so das Ambiente, ich habe da zuerst nachschlagen müssen, was ist, er sagt, das sei so ein Modewort, das heißt das Drumherum, ah, das sind Sie, die netten Leute, nicht, die da so lieb auf einen zugehen, machen Sie immer wieder das. Aber natürlich ist dann das Schöne, das wollen wir recht tun, wir wollen uns anstrengen, dass wir recht freundlich wirken und nicht so, so abstoßend, aber das Große ist dann, dass Menschen Jesus begegnen. Und das ist eine Offenbarung der Mittelpunkt. Auch in unseren Bibelschen, dass Menschen Jesus finden, ihn sehen. Da kommen all die schönen Worte, welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Sie sahen niemand als Jesus allein. Das soll in unseren Gottesdiensten passieren. So ging es dem Johannes. Er sieht die Leuchter und hinter dieser Symbolik steht eben etwas. Das sind die Leuchter der Gemeinde, und die hineinleuchten die Welt, aber in der Mitte ist dieser unvergleichliche Christus. Jetzt ist er beschrieben mit einem langen Gewand, gegürtet um die Brust, mit einem goldenen Gürtel. Und diese Worte sind alle so, dass sie ja nicht beschreiben können, wie schön das alles ist. Dass weiße Haare schön sind, ist wichtig. Nicht, dass ich dran denke, meinen grauen Haaren, aber weiße Haare, weiß wie Wolle. Er beschreibt das ganz bloß andeutungsweise, er kann ja die Schönheit Jesu gar nicht beschreiben. Seine Augen wie Feuerflammen, die durchgehen. Er ist getroffen von dem Blick Jesu. Wenn wir vor Jesus stehen, dann geht das ja immer so, dass wir gleichzeitig auch uns selbst so erkennen müssen, als solche, die durchschaut sind. Und er hält die sieben Sterne, sind wieder diese sieben Gemeinden, in seiner Hand. Die Gemeinde wird von Jesus gehalten und er führt sie. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das ist ein altes biblisches Wort, das merken Sie so etwas immer, wenn Sie Ihre Konkordanz, dieses Nachschlagewerk, das gehört auch zu einem richtigen Bibelleser. Also eine Konkordanz brauchen Sie und eine Erklärungsbibel ist gut. Das sind eigentlich die zwei Hauptmittel, die Sie brauchen. Dann kommen Sie ganz arg weit. Da kann man nachschlagen mit dem zweischneidigen Schwert. Da steht schon in Jesaja 49, mir ein scharfes, zweischneidiges Wort, Schwert gegeben. Das heißt, das Wort, das so trifft, das Wort, das ins Gewissen fährt. Und dann Hebräer 4 kommt das noch einmal vor, dass es durchgeht, bis dass es scheidet Mark und Bein. Das Wort, das uns in der Tiefe trifft. Das sind die Wirkungen Jesu. Und das wird uns eine Fülle gezeigt, was dieser erhöhte Jesus Christus in seiner Gemeinde wirken will. Er will sie durchschauen, er will ihnen bewusst machen, was an ihnen Unrecht ist, dass sie sich durchschaut fühlen, und er will an ihnen sein Wort so wirken lassen, dass es ihr Gewissen durchdringt. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Pracht. Sie erinnern sich auch hier an ein Bibelwort, das bei, wie heißt er, Richter 5, Deborah kam. Die ihn aber lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Das ist von denen gesagt, die Gott lieb haben. Und das kommt davon her, dass von Jesus dieser Strahlglanz ausgeht. Das darf auch auf unser Leben übergehen. Die, die auf Jesus blicken, die sind voll von Freude, weil sie ihn vor Augen haben. Und das Ganze kommt aus dem Mund des Johannes, der geschlagen, verfolgt, bedrückt und belastet ist, der den Blick hat auf Jesus. Das ist so wichtig, dass all die irdische Mühsal und alles Leid gegenstandslos wird. Da will uns die Offenbarung das Geheimnis aufschließen. Den Weg will sie uns zeigen. Zwar letztes Mal genau das Gleiche, wo da kommt, ich bin das A und das O. Erst und der Letzte. Komm, Johannes, blick auf. Und Christen sind auch im Leid reiche Leute. Auch wenn sie nicht gesund werden, auch wenn sie keine Wunder erleben, sie sind reich, weil der Geist ihnen den Blick öffnet auf Jesus. Und das ist eine Geistwirkung. Ich wehre mich dagegen, wenn in diesen Tagen, es wird auch in den nächsten Jahren noch viel, viel Verwirrung geben und der Christen so getan wird, als ob das die einzige Wirkung des Geistes ist, dass er uns gesund macht. Nach der Schrift nicht. Nach der Schrift ist eine der wesentlichen Wirkungen, dass er uns das Wort verständlich macht, dass er uns Christus sehen lässt, dass wir es begreifen können im Wort. Da ist Jesus wirklich der erhöhte Herr. Und ich sehe meine kleinen irdischen Probleme so glitzeklein, dass sie mich nicht mehr belasten. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das ist interessant. Wir erschrecken mit Recht vor der Majestät Jesu. Und es gehört mit zu diesen Augenblicken, wenn Gott mit uns redet, dass wir uns sehen, wie kleine Leute wir sind. Da ist nicht mehr dieses Rumkritisieren am Wort Gottes, sondern da erschrickt man über der Majestät Gottes. Der, der am Boden liegt, der wird von dem erhöhten Herrn berufen. Er legte seine rechte Hand auf mich. Komm! Zuerst wird er getröstet, fürchte dich nicht. Dann wird er ermutigt, ich bin der Erste und der Letzte. Blick auf, du hast nichts zu treiben. Ich bring's doch zu Ende. Das ist ja das Schöne, wenn der Herr mit uns redet, sagt er, du bist doch nicht der Macher. Ich mach's. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich kann doch auch mein Leben nicht bewältigen, aber er wird's für mich bewältigen. Und dann kommt der Befehl, schreibe, was du gesehen hast. Vers 19. So nimmt unser Herr Menschen in seinen Dienst, Leute, die wissen, dass sie selber gar nichts mehr zu bieten haben. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Leute, die an sich selber verzagen und verzweifeln, die kann er in den Dienst nehmen. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Der heute wirkt auch durch solche schwachen Leute wie den Johannes in seiner schweren Gefangenenzeit. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Wissen davon, dass Jesus die Todesmacht durchbrochen hat, die macht uns zuversichtlich und fröhlich. So beruft der Herr in seinen Dienst. Und damit hat der Johannes gleichzeitig diese Gemeinden, die in der Verfolgung doch voller Angst waren, aufregend gesagt, was ist denn, was kommen neue Gesetze vom römischen Kaiser? Komm, keine Angst. Jesus, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und was ist das in unserer Zeit, wenn wir wieder Christen sind, die nicht dauernd von den Ängsten reden der Menschen? Es darf bei ihnen nicht das Thema sein, was alle Welt redet. Ob AIDS-Angst und Atomangst und aller Käse. Sonst, ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich weiß, Jesus wartet auf mich. Boah, da gucken die Leute. Kann doch sein, dass sie auch irgendwo in der Bluttransfusion was abbekommen haben. Aber wissen Sie, der Herr lebt. Der hat mein Leben in der Hand. Und ich weiß, dass ich zu ihm gehe. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll. Das Geheimnis, er soll das mitteilen der Gemeinde und sie stärken und aufrichten. Noch einmal, die ganzen Kapitel der Offenbarung wollen Gemeinde trösten, wollen die Gemeinde mutig machen, wollen sie zum Blick auf den erhöhten, sieghaften Jesus stärken und aufrichten.